D-Radio Wissen 100.
In der Geschichte jetzt lernen wir Patrick kennen, seinen Vater und seine Mutter. Patricks Vater ist 70 Jahre alt und hat Parkinson. Er ist eigentlich recht fit, aber die Krankheit schreitet fort. Und das bedeutet Einschränkungen im Leben. Nicht mehr Autofahren, kein Golf, keine längeren Strecken mehr spazieren gehen. Und es fällt Patricks Vater schwer, die Krankheit zu akzeptieren. Patricks Mutter, auch 70 Jahre, ist seit 49 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Sie ist glücklich, sie ist kerngesund. Und eines Tages konfrontieren die beiden Patrick mit dem Entschluss, der den Sohn völlig aus der Bahn wirft. Begleitet hat ihn die ganze Zeit über sein Freund Stefan Hille, Journalist. Und der ist mir jetzt aus Zürich zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Paulus.
Was war das für ein Entschluss, den Patricks Eltern da getroffen haben?
Ja, das war ein sehr schwerwiegender Entschluss, etwa vor 2,5 Jahren, also im Herbst 2014. Patrick besucht dort seine Eltern in Basel. Er lebt in Zürich damals. Er weiß, dass sein Vater Parkinson hat. Und das Gespräch kommt so langsam darauf, dass der Vater sagt, er könne dies und jenes nicht mehr tun, er könne kein Golf mehr spielen, er hat Schwierigkeiten, die Wohnung im 5. Stock zu erreichen und so weiter. Es kommt dann dazu, dass die Eltern sagen, sie wollen die Wohnung verkaufen. Und das ist für Patrick erstmal völlig klar, ja. Und dann sagt die Mutter aber, und übrigens, wir suchen nichts Neues. Und da wird Patrick stutzig und fragt nach, was heißt das, ihr sucht nichts Neues? Ja, dann rückt irgendwann die Mutter damit raus, dass der Papa entschieden hat, seiner Krankheit und seinem Leben ein Ende zu setzen. Und dann fügt sie noch an, ja, und ich werde mit ihm gehen.
Das heißt, Patricks Eltern haben sich entschieden, wir gehen gemeinsam in den Tod.
Edith, die Mutter, hat immer gesagt, wir machen jetzt unser Leben fertig. Und der Plan war, kurz nach Ostern gemeinsam Selbstmord zu machen.
Wie hat Patrick darauf reagiert?
Also Patrick war natürlich total schockiert, fassungslos. Er hat mir das ein paar Wochen später erzählt. Und er konnte damit natürlich überhaupt nicht umgehen. Und die Mutter sagte mir, er habe sich an dem Abend volllaufen lassen und sei voll wie eine Kanone gewesen.
Jetzt sprechen wir heute mit dir drüber. Wir sprechen nicht mit Patrick selber. Du bist Patricks Freund und bist Journalist, hast die Geschichte auch aufgeschrieben. Wie ist es dazu gekommen, dass du diese Geschichte erzählst?
Also meine erste Reaktion gegenüber Patrick war damals, du, das ist eine fürchterliche Situation und ich weiß, wie es ist, keine Eltern mehr zu haben und ich möchte dich auf diesem Weg gern begleiten und unterstützen.
Jetzt hast du sie aber aufgeschrieben, die Geschichte. War dir von vornherein klar, dass du das auch beruflich machen willst? Also, dass du auch als Journalist diese Geschichte aufschreiben willst?
Also anfangs überhaupt nicht. Ich fand das von vornherein eine groteske und absurde Situation, in der sich da Patrick befand. Und ja, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Und irgendwann, ich wusste ja, es sollte nach Ostern passieren. Ich weiß noch, ich war Ende Februar mit meiner Frau beim Skilanglauf unterwegs und irgendwie abends ging mir das so durch den Kopf und dann war mir klar, Mensch, das sind nur noch 6 Wochen bis Ostern. Und erst da schoss mir dieser Gedanke durch den Kopf, Mensch, diese Geschichte, die ist so grotesk, so absurd, so tragisch, die muss man eigentlich aufschreiben. Und am nächsten Morgen habe ich dann dem Patrick, ich weiß nicht, ob ich ihn angerufen habe, ich glaube schon, ja. Inzwischen ist er nach Köln gezogen mit seiner Freundin und seinem Sohn und habe ihm das erzählt, dass ich einfach das Gefühl habe, man muss diese Geschichte aufschreiben. Und er hatte da nichts dagegen.
Das überrascht ja erstmal, ne? Also weil du warst ja in erster Linie erstmal der Freund, der Trost spenden kann vielleicht und helfen kann. Und jetzt willst du es auf einmal aufschreiben.
Ich wusste, ich würde ihn begleiten. Er war da auch sehr froh. Und ich dachte, ich kann gar nicht anders, als diese Geschichte nicht aufzuschreiben. Und hatte natürlich Hemmungen, ihn zu fragen. Und hatte dann auch ihn gebeten, er möge doch seine Eltern fragen. Und
was haben die Eltern von Patrick denn gesagt?
Also, die waren recht aufgeschlossen, die kannten mich flüchtig. Und ich hatte von vornherein gesagt, ich würde natürlich ihren Namen anonymisieren. Das heißt, Patrick heißt auch nicht richtig Patrick und die Eltern heißen auch anders. Also, ich wollte von Anfang an auch gleich die Hürde nicht hochschrauben und wollte sie ja auch in mein Boot, in das Boot der Geschichte ziehen. Und das ging erstaunlich leicht.
Wie war das denn für dich, mit den Eltern zu sprechen?
Also wir haben uns ja nur ganz kurz am Telefon gehört und haben dann gleich, weil ich eben schon den Wochenendplan kannte und ich die Eltern unbedingt zum ersten Mal alleine treffen wollte, hatten wir uns dann gleich für das nächste Wochenende verabredet und bin dann dahin gefahren.
Kann man sich auf so ein Treffen als Journalist irgendwie vorbereiten? Weil du weißt ja, da schon die Geschichte ist krass und sie wird krass.
Die Eltern haben es mir sehr leicht gemacht. Die Edith war sehr quirlig und der Vater so ein bisschen steif, aber die waren sehr freundlich und haben mich gleich hochgebeten. Ich hatte sie draußen getroffen, die kamen noch von einer Verabredung, waren aufgedreht und es war alles sehr, sehr angenehm, auch wenn das absurd klingt.
Das hört sich erstmal an, als ob der Gedanke, du beschreibst sie als quirlig, als aufgeweckt, gut gelaunt, dass die beiden in den Tod gehen wollen demnächst. Erstmal ganz fern scheint.
Ich musste das wie ausblenden. Ich habe wirklich versucht, diesen Gedanken wegzuschieben und habe mir einfach auch erstmal ihr Leben erzählen lassen, um sie warm reden zu lassen. Ich wollte wissen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie sich kennengelernt haben. Und so kamen wir relativ einfach in das Gespräch rein. Und ich habe das ganz, ganz nüchtern auch abgefragt, auch alles, was mich wirklich interessiert hatte. Zum Beispiel wollte ich wissen, warum geht die kerngesunde Mutter mit? Das wollte mir nicht in den Kopf und das hat natürlich auch Patrick nicht verstanden.
Aber was sagt sie denn zu deiner Frage? Weil sie ist nun mal kerngesund und du beschreibst sie als irgendwie quirlig und gut gelaunt.
Also Ediths einziger Gedanke war, sie hatte überhaupt keinen Willen, alleine ohne ihren geliebten Peter weiterzuleben. Sie sagte, wenn der Peter geht, dann gehe ich mit. Wir machen jetzt unser Leben fertig. Das war ihr Satz und der ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf.
Also tatsächlich aus Liebe?
Ja, aus Liebe. Und ich habe mich auch gefragt, ob sie ihm vielleicht hörig sein könnte. Und das hat sie vehement abgestritten. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das der Fall sei. Und ich habe dann auch den Peter, also den Vater, gefragt, ob er vielleicht seine Frau nicht überreden wolle, das nicht zu tun. Und er hat recht lapidar und nüchtern gesagt, schauen Sie, ich kenne meine Frau seit 49 Jahren. Ich weiß, was sie will. Und damit war die Sache eigentlich wie vom Tisch.
Das ist irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise auch romantisch, aber es ist auch, das muss man ganz klar sagen, ja auch egoistisch. Also für ihren Mann will sie sterben, aber da sind ja noch mehr Menschen. Da ist zum Beispiel der Sohn, da ist Patrick. Wie sieht es mit dem aus? Also hat er versucht, sie davon abzubringen?
Also er hat mit allen möglichen Argumenten versucht, dagegen anzukämpfen. Angefangen von, sucht euch eine neue Wohnung im Erdgeschoss, ihr könntet noch lange Reisen machen zum Vater, er könne doch gute Bücher lesen. Und der Vater hat einfach gesagt, schau, ich habe noch nie gerne Bücher gelesen und lange Reisen kann ich jetzt nicht mehr machen. Also er kriegte sie an keiner Stelle, selbst mit seinem Sohn, der etwa 2 Jahre war zu der Zeit. Er hat dann gefragt, sag mal, wollt ihr nicht sehen, wie der Enkel Fahrrad fährt? Und die Mutter hat dann gesagt, ja, ihr seid dann in Köln, uns braucht es nicht mehr als Großeltern. Und
das klingt ja wie ein Vorwurf.
Es war nicht als Vorwurf gemeint, aber sie fühlten sich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn er nicht weggezogen wäre, aber ich glaube kaum. Aber sie beriefen sich auch auf das Recht, so wie Eltern ihre Kinder gehen lassen müssen, müssen auch Kinder ihre Eltern gehen lassen.
Wie haben die beiden denn gedacht, dass Patrick damit umgehen soll, kann? Haben die sich darüber Gedanken gemacht?
Der Vater, so nüchtern, so akribisch, hat gesagt, ich appelliere an seine Vernunft.
Was heißt das?
Ja, das schwer zu sagen. Er konnte es ja auch nicht. Also mit Vernunft kann man das nicht nachvollziehen. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt und ich wünsche sie keinem. Und ich habe Patrick dafür sehr, sehr bedauert, weil man kann das nicht mit Vernunft hinnehmen. Ich habe noch diesen Satz von ihm im Ohr. Er hat irgendwann für sich beschlossen, weißt du, anstatt dass ich über den nahenden Sonnenuntergang traurig werde, ich will nicht in lähmende Trauer verfallen, sondern ich möchte lieber die letzten Strahlen des Sonnenuntergangs genießen. Und das heißt, er hat sich also versucht, die letzten Wochen sehr intensiv mit seinen Eltern zu verleben, weil er hat gemerkt, das Kämpfen, das bringt nichts mehr.
Konnte er die Zeit denn mit den Eltern genießen? Er war zu dem Zeitpunkt ja schon nach Köln gezogen. Das heißt, er ist dann an Wochenenden rum wahrscheinlich gekommen, hat möglichst viel Zeit mit den Eltern verbracht. War das nur eine schöne Zeit?
Naja, es war eine durchwachsene Zeit. Es ging ja immer darum, der Vater wollte, wir müssen noch die Steuern regeln, wir müssen noch zum Anwalt, wir müssen noch dies und jenes organisieren. Also der hat sein Leben wirklich abgewickelt wie ein Unternehmen, das Konkurs geht. Und es ging dann noch darum, die eigene Trauerfeier zu planen. Da sollte der Sohn auch mit dabei sein. Sie wollten sich kremieren lassen und die Asche sollte dann in den Rhein gestreut werden. Und sie hatten eine Art Laienprediger gefunden, der eben die Trauerfeier oder die Abdankung halten sollte. Und diesen Mann hatten sie zu sich bestellt und den Sohn auch. Das heißt, die saßen da zu viert und der Sohn hat seine quicklebendigen Eltern vor sich und jemanden, der da wissen will, wie waren denn die Eltern so? Und da ist dem Patrick natürlich dann auch wieder mal der Kragen geplatzt. Weil er wollte quasi nicht das danach planen, sondern er wollte die Zeit mit ihnen jetzt noch genießen. Und da gab es immer wieder diese Reibungspunkte.
Du hast ja Peter, Patricks Vater, als sehr, sehr strukturierten, sehr organisierten Menschen beschrieben. Er hat seine Bestattung schon geplant, seine Bestattung und die seiner Frau. Dann wahrscheinlich auch einen Plan für den Tod entwickelt. Was war der Zeitplan?
Also die Eltern hatten sich dieses Zeitfenster gesetzt. Sie wollten zwischen Ostern, das lag damals um den 5. April herum, und sie wollten zwischen dem 15. April sterben, weil am 15. April wäre Edith 71 geworden und das wollte sie auf keinen Fall noch ihren Geburtstag erleben und irgendwelche Geburtstagswünsche entgegennehmen.
Und wie war geplant, sollte dieser Tod stattfinden? In der Schweiz gibt es ja Sterbehilfeorganisationen, haben die sowas angedacht?
Also beide Eltern waren seit über 30 Jahren Mitglied bei Exit und das hatten sie tatsächlich auch versucht. Nur kriegten sie dann von Exit die Nachricht, dass der kranke Vater möglicherweise schon mit Exit sterben könne. Nicht aber die Mutter, weil die ist ja kerngesund. Das heißt, diese Variante schied dann also aus. Und ich weiß noch, die haben sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie sich mit Tabletten umbringen wollen würden. Und ich habe da nachgefragt und Peter war sehr, also der Vater sehr, sehr zurückhaltend, weil er wollte auch von Anfang an klar machen, seine Ärzte wissen nichts davon. Irgendwann ist er damit rausgerückt. Er hat die Tabletten, die er gegen seine Muskelkrämpfe nimmt, die hat er sich einfach angespart zu einer offenbar immens hohen Dosis.
Also das heißt, er hat dann eine nicht eingenommen und beiseite gelegt sozusagen immer wieder.
Genau, er hat auch quasi eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf genommen und hat da Tabletten gehortet. Und irgendwann hat er ausgerechnet, so, das müsste jetzt reichen.
Du hast gesagt, die Ärzte wussten nichts davon. Du wusstest davon, Patrick wusste davon. Wer noch?
Es wussten offenbar ein ganz enger kleiner Freundeskreis und sonst wusste es tatsächlich niemand.
Du hast ja gesagt, du warst für Patrick Begleiter und Stütze in dieser Zeit. Du warst aber eben auch als Journalist in dieser Geschichte. Was war deine Rolle? Was hast du gemacht für Patrick?
Also ich habe mich zu den Lebzeiten wenig um die Geschichte gekümmert. Ich habe meine Treffen protokolliert, ich habe meine Anrufe, meine Telefonate mit Patrick habe ich telefoniert. Aber es ging mir eigentlich vor allem darum, da zu sein. Und über das Aufschreiben habe ich mir dann wenig Gedanken gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal Teil der Geschichte wurde und ohne das zu wollen. Aber ich wusste, ich konnte es auch nicht verhindern. Und als Journalist ist das natürlich eigentlich fatal.
Du warst ja sozusagen Komplize der Eltern.
Ich war Mitwisser und ja, ich wurde in gewisser Art zum Helfershelfer, weil ich ja eben wusste, dass Patrick das Todesdatum nicht erfahren will und ich musste es quasi erfahren, um mir Zeit zu reservieren, weil mir war klar, an dem Tag, an dem sie tot sind, müssen Patrick und ich zu denen hinfahren und müssen die identifizieren. Also Patrick muss sie identifizieren, aber ich wollte ihn da auf keinen Fall alleine lassen. Und das heißt, ich war gezwungen, irgendwie herauszufinden, wann es denn jetzt passieren soll. Und
was für eine absurde Situation. Also für dich.
Fürchterlich. Absolut fürchterlich.
Ihr haltet dann die Kalender irgendwie übereinander und checkt, wann ist der Termin zum Sterben oder was?
Ja, so ungefähr. Es ist absurd und ich wollte auch nicht von den Eltern hören, dann und dann, sondern ich habe ihnen gesagt, schaut, ich kann habe mir so versucht, so 3-4 Tage am Stück zu blockieren, so von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in etwa so. Allein das, dass ich den Eltern quasi jetzt wie so ein Zeitfenster diktieren musste, war wirklich fürchterlich, aber ich dachte, das muss ich tun, damit ich Patrick helfen kann.
Auf welchen Zeitplan, auf welche Art der Kommunikation habt ihr euch da geeinigt?
Ich habe ja die Eltern zweimal getroffen und später noch mit ihnen telefoniert und irgendwann, ich glaube, es war bei dem zweiten Treffen, kam die Idee von Peter, dass wir nach Ostern, dass ich jeweils am Morgen eine SMS schicke. Irgendwie guten Morgen und dann kommt eine SMS zurück, guten Morgen. Und an dem Tag, an dem keine SMS mehr zurückkommen würde, wäre dann klar, so jetzt ist es passiert.
Total abgeklärt, diese Art der Kommunikation der beiden dann auch. Ne?
Ja.
Hast du die beiden denn dann nochmal gesehen, nachdem dieser Plan feststand?
Also ich habe sie eben am Wochenende darauf nochmal getroffen, nach dem ersten Treffen. Das muss also 3 Wochen vorher gewesen sein, 3 Wochen vor Ostern. Und dann habe ich mich von den Eltern quasi verabschiedet. Also ich hätte sie gern noch häufiger gesehen, weil ich wusste, am Wochenende darauf sollte der Enkel nochmal kommen in Begleitung seines Vaters. Da wäre ich natürlich gern dabei gewesen. Da wusste ich als Journalist, muss ich das eigentlich, würde mich das interessieren. Aber das wollten die Eltern nicht. Und ich habe dann einen kleinen Einblick bekommen, weil Patrick hat einfach Fotos und Handyvideos gemacht von so dem letzten Zoobesuch. Und das hat mir einen kleinen Einblick gegeben, wie rührend Edith mit ihrem Enkel umgegangen ist. Und da war mir auch klar, wie herzlich der Umgang war. Und ich wusste auch, dass der Enkel seine Großeltern heiß und innig liebt. Und habe im Anschluss auch noch mit den Großeltern telefoniert und habe natürlich auch Edith gefragt, sag mal, wie war das jetzt? Und sie sagten ja, der Abschied war traurig und habe dann auch noch mal gefragt, ob das nicht vielleicht doch noch mal sie
ja, so ein Enkel
von ihrem
im Zoo,
Plan
ne?
abbringen könnte. Und sie haben gesagt, nein, auch der Enkel, so lieb er ist, konnte uns von diesem Plan nicht abbringen.
Wie war denn für dich der Abschied von den Eltern?
Ich hatte sie zweimal gesehen. Wir waren fremd eigentlich, aber haben irre, intime, absurde, groteske Sachen diskutiert. Da war auf einmal eine sehr große Vertrautheit und ich wollte sie mir nicht zu sehr ans Herz wachsen lassen, um nicht auch zu sehr in Trauer zu verfallen. Also ich fand den Moment, dass ich mich jetzt von diesen beiden verabschiede, fand ich auch grotesk und fürchterlich.
Du warst ja weiterhin im engen Kontakt mit Patrick. Wie war das für ihn, diese letzten Treffen?
Also ich habe auch ihn gefragt, wie der Abschied vom Enkel war und er sagt, es sei fürchterlich gewesen. Er hatte sich irgendwie damit abgefunden. Und dann kam es noch so, dass dann seine Freundin Karin, die blieb eigentlich so außen vor, weil sie konnte die Entscheidung der Eltern überhaupt nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen und auch nicht mittragen. Die hatte dann aber für sich entschieden, doch, sie möchte auch nochmal Abschied nehmen. Das führte dann dazu, dass die ganze Familie am Osterwochenende nochmal von Köln in die Schweiz gefahren ist, um sich zu verabschieden. Das heißt, es
also nochmal mit Enkel auch?
Nochmal mit Enkel, genau. Und das war dann aber endgültig der allerletzte Abschied, wo sich alle heulend in den Armen gelegen sind. Ich weiß noch, Patrick hat gesagt, er habe seinen Vater nie so weinen sehen und es war fürchterlich, aber er sagte, und das war auch für ihn das Wichtigste, es war harmonisch. Es gab keinen Streit am Ende, sondern sie haben sich in den Armen gelegen und haben sich verabschiedet und es war harmonisch. Und das war Patrick sehr, sehr wichtig bei aller Trauer.
Wir sind jetzt, um die Zeiten mal klar zu kriegen, am Osterwochenende. Ne? Also wir hatten jetzt ein paar Wochenenden des Abschieds, der Planung und jetzt ist das Wochenende, wo klar ist, der Tod von Edith und Peter, der passiert jetzt bald.
Der steht unmittelbar bevor, genau. Also ich hatte inzwischen angefangen, morgens eine SMS zu schicken. Die kam dann auch zurück. Ich hatte natürlich vermutet, dass es auf das Ende der Woche hinauslaufen würde. Ich kriegte dann noch unvermittelt einen Anruf. Ich glaube, es war am Dienstag nach Ostern. Vielleicht war es auch der Ostermontag. Jedenfalls traf mich das aus heiterem Himmel, rief Peter an und sagte, Herr Hille, am Donnerstag werden wir verreisen.
Wie geht man damit um?
Gar nicht. Man steht irgendwo auf der Straße, kriegt diesen Anruf und wird so aus seinem Alltag gerissen. Und ich fand das auch ein fürchterliches Telefonat. Hab dann gesagt, ja, okay, danke. Kriegte dann sogar noch am Vortag auch nochmal Anrufe, so mit Anweisungen. Und übrigens, die Handys sind dann abgeschaltet und der Abschiedsbrief läge da und da. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt, es reicht jetzt. Ich kümmere mich um alles, ich bin bei Patrick. Sie können sich auf alles verlassen und quasi, Sie können jetzt beruhigt, ja, habe da auch immer mit den Worten gerungen. Was sagt man da? Sie können jetzt gehen. Also nein, ich weiß es nicht mehr, aber...
Verreisen, wie er gesagt hat.
Ja.
Stefan, ich glaube, du musst für uns nochmal klar machen, wie sah denn der genaue Plan aus, was dann passieren sollte? wenn die SMS dann ausbleibt?
Wir hatten verabredet, dass, wenn die SMS ausbleibt, dass ich Patrick anrufe in Köln und dass er dann im Grunde sofort nach Basel in die Schweiz fährt und wir uns in Basel treffen und dann gemeinsam zur Wohnung fahren und von dort aus, ohne die Wohnung zu betreten, die Polizei anrufen. Das war unser Plan.
Du wusstest ja jetzt Bescheid, dass es Donnerstagabend werden sollte. Wie hast du diesen Abend verbracht?
Zum Glück hatte meine Frau eine Einladung zu einem Konzert und mir ging es alles andere als gut. Ich suchte Ablenkung, fand sie nicht, fand sie nur mäßig bei diesem Konzert. Ja, ich habe versucht, einfach diesen Abend, diese Nacht hinter mich zu bringen.
Und dann, der Freitagmorgen, kam eine SMS von den Eltern?
Nein, ich hatte auch nicht damit gerechnet. Die erste SMS kam von Patrick, der irgendwie sinngemäß schrieb, ich glaube, es ist passiert, ich kann meine Eltern nicht mehr erreichen. Und dann habe ich sofort auch versucht, die Eltern zu erreichen. Und mir war klar, die werde ich nicht mehr erreichen. Aber ich wollte nochmal sicher gehen. Erreichte sie eben nicht, rief Patrick an und sagte, ja, ich glaube, es ist passiert. Komm so schnell du kannst nach Basel. Und dann sagte er, ja, er müsse irgendwie noch arbeiten. Und dieser Freitag war dann einfach ein Tag wie auf heißen Kohlen.
Das heißt, du musstest die ganze Zeit einfach warten?
Ich musste warten. Loskommt. Also Patrick wollte mir sagen, wann er in Köln losfährt. Und in Köln gab es dann noch irgendwie Schwierigkeiten am Bahnhof. Es war irgendwie ein Verkehrschaos dort. Und zwischenzeitlich habe ich für ihn Flüge versucht herauszusuchen. Und irgendwann kam dann die Nachricht, er sei gegen 10 in Basel.
Wie war es denn dann, als Patrick ankam?
Er kam völlig durch den Wind, kam er da an, völlig fix und fertig. Ich war auch irgendwie einerseits unter Adrenalin, andererseits auch irgendwie kaputt und erschöpft und also im völligen Ausnahmezustand. Und wir haben uns umarmt und er meinte, er habe Angst vor dem, was jetzt komme. Und ich hatte die Angst genauso. Wir haben dann erstmal eine Dose Bier gekauft und haben uns wie Zeit gelassen, wollten runterkommen und vor allem Patrick hatte überhaupt keine Eile, jetzt dahin zu fahren und naja, irgendwann standen wir dann doch vor dem Haus und die Wohnung im 5. Stock, das Wohnzimmer, das sahen wir, das war hell erleuchtet und das hat uns schon mal irgendwie so, es war komisch, aber...
Was habt ihr gemacht?
Wir haben da rumgetigert, weil wir wussten, jetzt müssen wir bei der Polizei anrufen, respektive jetzt muss Patrick bei der Polizei anrufen.
Weil das der Plan war?
Das war der Plan und es ging ja auch noch darum, die richtigen Worte zu finden. Wir wollten vor allem nicht, dass jetzt irgendwer mit Blaulicht da anrast, sondern wir wollten irgendwie, dass das möglichst diskret passiert. Und Patrick musste die Beamten eben davon überzeugen, dass die jetzt überhaupt mal jemanden vorbeischicken, weil die haben gefragt, ja, warum gehen Sie denn nicht selber rein? Sie haben ja einen Schlüssel. Und Patrick sagte, er traut sich das nicht. Er hat das Gefühl, seine Eltern könnten sich was angetan haben. Wir konnten auch schlecht sagen, wir wissen, dass da zwei Leichen liegen, weil das hätte komisch geklungen. Und das heißt, Patrick hat die Beamten bearbeitet und irgendwann kam dann endlich eine Streife und dann ging das ganze Spielchen wieder los. Ja, warum denn? Und was soll denn da passiert sein? Und jetzt machen Sie sich doch mal keine Sorgen. Und
so, dann habt ihr diskutiert mit den Polizisten. Sind sie denn rein?
Genau, also wir haben vor dem Haus gewartet, die sind rein und dann passierte erstmal nichts. So eine gefühlte Ewigkeit und irgendwann kam die Polizistin, also es war ein Polizist und eine Polizistin, beide jung und sehr nett und die Polizistin kam dann wieder runter und sagte, sie habe genau zwei Nachrichten. Ihre Mutter ist verstorben, der Vater ist ansprechbar. Es tut mir leid.
Der Super-GAU.
Ja, das hat uns umgehauen. Das war, wir haben beide den Boden unter den Füßen verloren. Das hat uns wirklich ausgenockt. Das war unfassbar.
Wie hat Patrick reagiert?
Ehrlich gesagt, Patrick hockte auf dem Boden irgendwie. Wir waren erstmal paralysiert. Komischerweise war mein Gedanke, ich weiß nur, was ich gedacht habe, ich weiß nur, das darf nicht sein, das darf nicht wahr sein, das darf einfach nicht wahr sein. Das war mein Gedanke und dann sah ich schon die Blaulichter kommen und ich dachte irgendwie, vielleicht muss man die Ärzte und diesen Sanitäter aufhalten. Also irgendwie, ich ging davon aus, wenn er ansprechbar ist, dann liegt er da gerade oben im Sterben und ich dachte, die sind eh an uns vorbeigerannt und wir standen da noch ein Weilchen und irgendwann meinte Patrick so, er möchte jetzt hoch zu seinem Vater. Und dann sind wir hoch.
Was habt ihr da gesehen?
Ja, der Vater lag auf dem Rücken im Flur und um ihn herum die Sanitäter, der Notarzt. Und die erste Ansage war vom Notarzt: Keine Sorge, wir bringen Ihren Vater durch. Das ist ihnen ja auch gelungen und ja, das ging dann relativ zackig alles. Die haben ihn dann transportfähig gemacht und der Vater hat immer noch so gemurmelt und hat auch irgendwie so gesagt, er wolle noch Tabletten und ja, er lag da so halb im Delirium und fürchterliche Situation.
Bleibt noch Edith?
Ja, in dem Augenblick war die wie zweitrangig. Der Vater wurde dann eben abtransportiert und dann haben wir gefragt, ob wir uns von Edith verabschieden können. Und ja, die Polizistin war dann so nett und hat erst den Sohn und dann mich auch noch kurz reingelassen. Es ging auch darum, die waren auf einmal sehr misstrauisch, die Polizisten. Es ging jetzt darum, das war jetzt ein Tatort, da durften keine Spuren verwischt werden. Die konnten das selber nicht einschätzen, was da passiert ist. Also ich habe kurz mich von Edith verabschiedet, die da im Bett lag, ganz in Schwarz. Und nach kamen dann schon die ersten Kriminalisten, Forensiker, Fotograf und Staatsanwalt. Und ja, da war dann auf einmal recht viel los.
Wie ist es denn Patricks Vater ergangen?
Patricks Vater kam eben ins Krankenhaus und Patrick wollte eigentlich auch so schnell wie möglich dahin und wir wollten eigentlich auch raus aus der Wohnung, weil die Polizei wollte uns eigentlich auch so schnell wie möglich loswerden, weil ja.
Tatort.
Eben, Tatort. Da hatten wir nichts verloren und wir haben denen dann die Schlüssel übergeben und sind so schnell wie möglich ins Krankenhaus gefahren, wo dann auch schon Polizei wartete in der Notaufnahme und ja. Patrick wurde dann von den Polizisten gebeten, er möge bitte im Krankenhaus warten. Und ich, die wollten mich loswerden, die wollten eh, dass wir nicht zusammen sind. Und ich bin dann einfach ins Hotel gefahren.
Nach so einem Erlebnis alleine im Hotel, was macht man da?
Ich war immer noch völlig, völlig außer mir. Ich fand es auch irgendwie schlimm, dass Patrick da noch im Krankenhaus bleiben musste. Irgendwie brauchten wir uns, glaube ich, gegenseitig da und er war nicht da. Ich war allein, es war fürchterlich. Und dann klingelte noch mein Handy, das war mitten in der Nacht. Und da war die Kriminalpolizei dran, ein Ermittler, der sich freundlich vorstellte und bat, ob ich am nächsten Morgen bitte aufs Polizeirevier kommen könne.
Das ist mal eine Ansage. Aber ja. Vielleicht auch, also hast du damit gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass da so ein Riesenaufwand betrieben würde. Ich war erstmal erschrocken. Ich dachte, Moment mal, was wollen Sie denn? Wird gegen mich ermittelt? Hatte ich dann noch gefragt. Und er meinte, nein. Aber er wäre froh, wenn ich kommen könnte. Und ich habe dann noch gesagt, ja Moment, ich muss mich um den Sohn kümmern. Kann das nicht versprechen? Und er meinte, na, der Sohn wird auch aufgeboten. Also es war klar, dass der auch erwartet wurde.
Das heißt, ihr beide wart dann am nächsten Tag im Polizeirevier. Was ist da passiert?
Wir sollten antraben. Und wir haben dann versucht, am frühen Morgen gleich irgendwelche Rechtsinformationen einzuholen. Also wir haben befreundete Juristen angerufen, gefragt, haben wir uns vielleicht strafbar gemacht? Und wir konnten die zum Glück erreichen. Die meinten so nach erster Einschätzung, nein. Und Patrick konnte dann auch noch den Anwalt seiner Eltern erreichen. Der fing uns dann auf der Polizeiwache noch ab und meinte, schaut, erzählt einfach, wie es war. Macht rein Tisch, das ist das Einzige, was ihr tun könnt. Und das haben wir dann gemacht.
Was haben die Polizisten dazu gesagt?
Also ich saß dann, wie Patrick, 6 Stunden in getrennten Büros. Ich hatte einen Kriminalbeamten vor mir, der recht freundlich war und der im Grunde minutiös mich zu allem befragt hat. Ich hatte E-Mails noch mit den Eltern ausgetauscht und das hatten die Eltern alles ausgedruckt. Das heißt, das hatte die Polizei dann in der Nacht gefunden und die mussten jetzt erstmal klären, welche Rolle der Hille da eigentlich gespielt hat. Das war denen natürlich nicht ganz klar und ich habe es ihnen dann versucht zu erklären.
Aber was haben Sie gedacht, ist da vor sich gegangen? Wenn Sie euch 6 Stunden festhalten, dann war es ja erstmal so, dass Sie da eine Straftat vermutet haben, oder?
Erstmal hat die Polizei sich überhaupt nicht in die Karten blicken lassen. Möglicherweise, das ist meine Vermutung, waren sie sich nicht sicher, ob der Peter seinen Selbstmordversuch vielleicht nur vorgetäuscht haben könne. Und ich glaube, sie wollten vor allem das klären. Sie wollten selber herausfinden, was da passiert ist.
Nur wusstest du ja, was passiert ist. Du hast ja auch gesagt, du hast dokumentiert die Treffen. Es gab auch Videos und Fotos, die Patrick dir geschickt hat. Also da war doch ganz viel Material, mit dem man die Polizei überzeugen könnte, oder?
Ich habe die ersten Treffen mit den Eltern habe ich mit der Kamera dokumentiert, einfach nur für mich als Notizblock. Und ich habe dann der Polizei gesagt, ich könne Ihnen diese Bilder zur Verfügung stellen, um einfach auch klarzumachen, dass Edith aus eigenem Willen gestorben ist. Und ja, diese Bilder haben sie gern genommen und die haben möglicherweise auch geholfen, Peter, den Vater, von diesem Verdacht zu entlasten. Er habe da irgendwas fingiert.
Wie ist es Peter ergangen?
Peter war nach wie vor im Krankenhaus. Wir sind dann nach diesem Verhör, also wir waren körperlich am Ende, kaum geschlafen, 6 Stunden Polizeirevier. Wir sind dann sofort zu Peter, der noch im Delirium war. Ich habe ihn dann auch kurz gesehen. Er hat wirres Zeugs gesprochen. Es war erschütternd. Und haben ihn kurz gesehen und sind dann erstmal wieder ins Hotel. Mussten Pause machen, mussten abschalten, mussten zu uns kommen.
Peter, ist es dann aber ja besser gegangen? Also er hat das tatsächlich überlebt und im Krankenhaus besserte sich seine Situation.
Er hat es überlebt und er stand immer noch unter Polizeibewachung und die wollten ihn möglichst schnell loswerden und haben ihn dann in die geschlossene Psychiatrie überwiesen, was für den Sohn natürlich der Horror war. Er hatte da große Angst, quasi jetzt sein Vater unter lauter Verrückten. Ja, und so ist es dann gekommen. Also der Vater wurde recht bald überwiesen. Ich hatte mich dann erstmal ausgeklingt. Inzwischen war auch Karin vor Ort und die sich dann um ihren Freund kümmerte. Und ich bin dann am nächsten Wochenende wieder dazugestoßen und da saßen alle drei, also Katrin, die Freundin, Peter, der Vater und Patrick, saßen in dem Anstaltscafé, schön im Sonnenschein und haben Eis gegessen. Und es war irgendwie, ja, der Vater hat gelacht, hat sich gefreut, mich zu sehen. Und irgendwie, der war schon ziemlich fit, also war noch ein bisschen schwächlich, aber bei klarem Verstand.
Irgendwie ein idyllisches Bild, was du da aus dem Café zeichnest, was aber ja eigentlich nicht sein sollte. Was ist in der Nacht, in der Peter und Edith eigentlich sterben wollten, passiert?
Wir können dann nur mutmaßen. Offenbar hat Edith die Tabletten genommen, dann hat irgendwann Peter die Tabletten genommen und er hat es halt überlebt. Zu seinem Pech.
Peter hat ja alles organisiert. Du hast ihn als sehr strukturierten Menschen beschrieben. Habt ihr vorher mit Peter und Edith drüber gesprochen, was zu tun ist in so einer Ausnahmesituation? Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht? Oder vielleicht auch du und Patrick?
Also ich habe das mit Patrick nicht weiter diskutiert. Er wollte ja auch möglichst wenig davon wissen. Und für mich war, nachdem mir die Eltern ihre Pläne so geschildert hatten und von dieser hohen Tablettendosis sprachen, war für mich klar, okay, das ist quasi ein todsicherer Plan. Das muss sein. So wie ich die Eltern erlebt habe, so wie sie ihren Abgang geplant haben, hatte ich nicht den Hauch eines Zweifels, dass da irgendwas schiefgehen könnte.
Es ist aber was schiefgegangen. Und was bedeutete das für Patricks Vater in der Situation?
Für ihn war klar, und er hat das auch allen erzählt, er werde es gleich wieder versuchen. Was natürlich dazu führte, dass er, davon hat ihn dann sein Sohn überzeugt, hör auf damit, sonst kommst du hier nie raus. Also Patricks Plan war, seinen Vater so schnell wie möglich da rauszuholen aus der geschlossenen Psychiatrie. Und sie hatten so die Abmachung, in Freiheit gibt es noch ein Chateaubriand und ein gemeinsames Bier und dann sehen wir weiter quasi. Also für Patrick war auch klar, ja, der Vater will so schnell wie möglich hinterher.
Er musste das aber dann sozusagen ja geheim halten vor den Ärzten. Haben die das geglaubt?
Also der Vater kam dann irgendwie recht rasch runter von der geschlossenen in die normale Psychiatrie, hatte damit Möglichkeit zum Ausgang, hatte auch ein Handy und konnte so quasi im Geheimen sich wieder mit Exit in Verbindung setzen und quasi jetzt via Exit seinen Tod regeln. Ob die Ärzte in der Psychiatrie davon irgendwas mitbekommen haben, keine Ahnung. Irgendwann hatte dann Peter quasi seinen Attest oder sein Schreiben. Er musste dann noch zu Psychologen und zu einem Arzt und das alles natürlich eher geheim. Irgendwann hatte er eben das Ticket in den Tod quasi und damit hat er sich dann quasi selbst entlassen mit der Ansage, er würde jetzt zu seinem Sohn nach Köln gehen.
Der Plan war aber dann eben mit Exit, mit Sterbebegleitung, Sterbehilfe in den Tod zu gehen. Wie war der Zeitplan?
Also inzwischen sind wir so, ich glaube Mitte, Ende Mai. Der Vater hatte sein Sterbedatum für Anfang Juni geplant und demzufolge wäre er jetzt noch 1-2 Wochen in Köln gewesen und dann wäre er wieder nach Zürich gefahren. Und ich habe es ja auch Patrick gesagt, ich gehe auch diesen Weg mit dir. kriegte dann aber Ende Mai einen Anruf, der Vater habe seinen Tod nochmal verschoben. Im Fall, das ist auch verrückt, weil sein Anwalt ihm gesagt habe, die inzwischen verkaufte Wohnung könne nicht an den neuen Eigentümer gehen, wenn der Vater nicht den Juli erleben würde. Wie genau, war mir nicht ganz klar, aber offenbar gab es da noch den zwingenden Grund. Peter wollte ja auch quasi den neuen Wohnungsbesitzern da das Leben nicht schwer machen. Also hat er dann entschieden, okay, dann warte ich noch.
Schon wieder warten? Also schon wieder ein Hindernis. Macht ihm das nichts aus in dem Moment?
Also sein Gedanke war, er möchte so schnell wie möglich zu Edith. Er sagte immer, Edith ist schon in der Urne und ich bin noch hier. Aber jetzt hatte er Gewissheit, erstens, es würde klappen, es würde nicht schief gehen und er könne es mit Exit machen. Und dann hat ihm das nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Er war ja auch gerne in Köln bei seinem Sohn, bei seinem Enkel und die hatten auch noch eine gute Zeit und vielleicht auch eine sehr wichtige Zeit zusammen. Und dann wurde das Todesdatum eben auf Anfang Juli gelegt.
Es ist dann passiert, er ist mit Exit in den Tod gegangen. Wie war das?
Ja, das war auch ein fürchterlicher Tag. Es war ein sonniger Tag. Irgendwann am späten Vormittag war ich am Bahnhof Zürich, habe Patrick und Peter in Empfang genommen und wir sind dann relativ direkt zu dem Sterbehaus oder zu den Büros von Exit gefahren, haben noch auf einer Bank gesessen und sind dann da rein und dann ging das, musste man da noch unterschreiben und der Vater musste nochmal seinen absoluten Willen erklären, dass er dazu bereit wäre und wurde nochmal informiert, er müsse das nicht tun und so weiter und das zog sich auch alles so hin. Wir, Sohn und ich, wollten es eigentlich schnell hinter uns bringen. Auf der anderen Seite sitzt man da jetzt mit dem Vater und weiß, also in etwa einer Stunde, zwei gibt es den nicht mehr. Und das war auch wieder fürchterlich.
Wie war denn der Tod selber?
Also irgendwann hieß es, wann immer Sie möchten, können Sie jetzt rübergehen. Da war ein einfaches Zimmer mit Bett. Und ja, dann ging ja dann rüber und dann brachen alle in Tränen aus. Wir haben uns umarmt und fürchterlicher Moment. Der Vater hat diesen Becher geleert und ist dann irgendwann eingeschlafen.
Das Ziel, du hast es ja schon gesagt, war, dass sie beide gemeinsam gehen eigentlich, Edith und Peter. Du hast auch gesagt, sie haben sich gewünscht, die Asche soll in den Rhein geschüttet werden. Das wurde dann auch gemacht wahrscheinlich.
Das haben wir dann gemacht, ja. Es gab dann einen Monat später, gab es dann eben diese Abdankung in einem sehr großen Kreis. Und im Anschluss sind wir dann zu so einer kleinen Rheinfähre gefahren, die nur für Fußgänger ist. Und das wird in Basel häufiger gemacht. Ist also auch völlig normal, dass man dort die Urne oder die Asche von Toten dort dem Rhein übergeben kann. Und das haben wir dann wirklich in einem sehr, sehr kleinen Kreis gemacht und sind dann auf dieser Fähre gewesen, in die Mitte des Rheins gefahren. Und damit wir sie gleichzeitig haben Patrick und ich dann jeweils jeder eine Urne zur gleichen Zeit in den Rhein geschüttet.
Wie geht's Patrick heute?
Patrick geht's gut. Soweit ich weiß, er hat es, glaube ich, erstaunlich gut verdaut. Wir hören uns regelmäßig, unregelmäßig. Alles, was ich von ihm höre, ist, es geht ihm gut.
Und wie geht's dir damit? Konntest du diese Geschichte, die ja einfach wirklich krass ist, irgendwie verdauen?
Also so eine Geschichte wird man nicht los. Sie geht mir durch den Kopf. Immer wieder, jetzt vor genau zwei Jahren ist die Mutter gestorben. Man denkt daran, das Aufschreiben hat geholfen. Es hat sehr viel geholfen und es beschäftigt mich nach wie vor, auch weil ich nun an einem Drehbuch zu einem Film sitze über diese Geschichte.
Stefan Hille, danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, hier in der D-Radio Wissen 100.
Sehr gern.
D-Radio Wissen 100.